Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 15 bei mir zu Hause. Mein Name ist Niklas und ich begrüße euch recht herzlich heute mit einer, ja, etwas anderen Ausgabe als sonst tatsächlich. Denn heute sprechen wir mit Anthony Wolf. Den kenne ich tatsächlich aus meiner Twitch-Community. Das Thema heute lautet, wie lebt es sich mit Epilepsie? Und ich habe vor ein paar Wochen mal auf Twitch gestreamt. Einfach so, und dann hat sich Anthony über den Chat zu Wort gemeldet und gesagt so, hey, ich würde ganz gerne mal mit dir direkt sprechen, und dann sind wir relativ schnell in Discord gegangen und haben da ein bisschen zusammen gequatscht, und er hat mir ein bisschen was von seiner Epilepsie erzählt, und ich fand das sehr interessant, weil ich weiß nicht, wie es euch mit dem Thema geht, aber ich habe, glaube ich, noch nie länger mal wirklich mit jemandem, mit einem Epileptiker gesprochen, und der einzige Verbindungspunkt, den ich eigentlich zu dieser Krankheit habe, ist, dass man ab und zu mal so vor Filmen oder Musikvideos oder manchmal bei Clubs oder sowas draußen liest, Achtung, Stroboskoplicht oder sowas. Also gehe ich irgendwie davon aus, dass wahrscheinlich ja Epilepsie meistens irgendwie durch Stroboskoplichter oder flackerndes Licht ausgelöst wird, aber eigentlich weiß ich gar nicht so viel darüber, und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, und deswegen fand ich das super cool, dass Anthony sich da so bereit erklärt hat zu sagen so, hey, wir quatschen da mal drüber, lass uns da mal ein bisschen drüber reden, und deswegen würde ich sagen, ohne weitere Umschweife komme ich jetzt auch auf meinen Gast zu sprechen. Hallo Anthony, wie geht es dir heute?
Hallöchen, ja, ich bin Anthony, ich bin 21 Jahre alt und ich habe vor 17 Jahren diagnostiziert bekommen, dass ich Epileptiker bin. Dies habe ich damals von meiner Hausärztin, und dann war ich beim speziellen Arzt, der dann mich medikamentös eingestellt hat. Und ja, also so hat quasi mein Leben damit begonnen. Meine Mutter hat es damals entdeckt, indem ich quasi mit den Augen gerollt habe und auch nicht ansprechbar war. Und dann ist sie mit mir einfach zum Arzt gegangen, und die Ärzte meinte, ja, es ist Verdacht auf Epilepsie, und der Spezialist hat es dann bestätigt.
Und wie alt warst du da, hast du gerade gesagt? Also du vor 17 Jahren, wie alt warst du da?
Ich war da 4.
Also, okay. Mit 4 Jahren, ja. Also schon wirklich direkt am Einstieg, du kannst eigentlich nichts anderes, außer dass du damit diagnostiziert warst, so richtig.
Ich bin damit aufgewachsen, das ist richtig.
Okay, und ist dir das auch, also das, was ich gerade gesagt habe zum Einstieg, Epilepsie hängt damit zusammen, dass es irgendwie durch blitzende Lichter ausgelöst wird, zumindest das ist, glaube ich, das, was ich und wahrscheinlich auch viele Leute kennen, weil man es halt durch diesen Slogan vor Film oder sowas sieht, ist das auch ja die Art von Epilepsie, unter der du auch erkrankt bist, oder wie gibt's da Unterschiede, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also eine Epilepsie wird nicht immer durch Flackerlicht bzw. Blitzlicht ausgelöst. Eine Epilepsie kann verschiedene Gründe haben, die sie auslösen. Es sei Schlafmangel, Überanstrengung, Angst, Ärger, einfach einen schlechten Stoffwechsel, du kannst zu schnell atmen, und für Frauen im Menstruationszyklus zum Beispiel auch, die wenn die Hormone verrückt spielen, kann das auch zu einer Epilepsie führen. Hm. Also es gibt verschiedene Gründe, aber an sich ist es richtig, dass es manche Epileptiker gibt, die unter Strobolicht bzw. Flackerlicht epileptische Anfälle provoziert bekommen und auch dann welche haben.
Und ist das bei dir, also wie ist das bei dir, durch was werden deine epileptischen Attacken ausgelöst?
Also meine Epilepsien, also ich bin seit 2 Jahren anfallsfrei, das habe ich jetzt vor ein paar Wochen im Krankenhaus bestätigt bekommen. Meine Epilepsie wird durch quasi eine Überanstrengung meiner Atemwege provoziert. Da finden dann Verlangsamungen in meinem Gehirn statt. Also für jeden, für den Epilepsie ein neues Wort ist. Eine Epilepsie ist quasi eine Nervenkrankheit, eine chronische Nervenkrankheit, wo zwischen den Hirnzellen so eine Art, also ich beschreibe es immer gern mit einem Blitzeinschlag passiert, einfach eine Überladung der Synapsen, der Hirnnervenzellen, und dadurch entsteht dann quasi der epileptische Anfall. Und bei mir ist es halt zu hektische Atmung, das heißt, wenn ich plötzlich hecheln muss, direkt sprinten muss und dann hektisch atme, kann es passieren, dass ich einen epileptischen Anfall habe. Und ja. das provoziert wird.
Okay, lass uns gerne mal so ein bisschen in der Vergangenheit zurückspringen. Du hast jetzt gerade schon erzählt, du warst jetzt seit 2 Jahren anfallsfrei, aber den größten Teil deines Lebens, seitdem du auch damit diagnostiziert wurdest, eben nicht. Das bedeutet, dass, du hast gesagt, durch eine Überlastung der Atemwege, also ich stelle mir jetzt irgendwie sowas vor wie Hyperventilieren oder halt schnell atmen, ist das Ding irgendwie.
Hyperventilieren ist sehr richtig. Also ich muss in einem EEG, dort wird werden die Hirnströme quasi analysiert und damit wird festgestellt, ob man eine Epilepsie hat. Werden Epilepsien bzw. Verlangsamungen in deinem Gehirn provoziert, um zu sehen, ob du eine Epilepsie hast oder ob du noch eine hast. Und man kriegt quasi eine Verkabelung an seinem Kopf mit einer Leitcreme, die Elektronen besser leiten lässt. Und dann muss man halt verschiedene Sachen machen, wie zum Beispiel in eine flimmernde Lampe gucken oder sehr stark pusten und sich Wörter merken, zwischendurch auch die Augen zumachen, Sachen sagen. Also es gibt verschiedene Sachen, die man in der Zeit machen muss, aber in den EEG dauert meist nur 45 Minuten, weshalb es nicht so aussagekräftig ist, weil es keine 24 Stunden beinhaltet.
Okay, also das ist quasi eine Art und Weise, so ein bisschen das zu testen oder festzustellen, ist wirklich, dass diese Attacken, ich weiß nicht, ob Attacken das richtige Wort ist, aber diese Attacken zu provozieren so ein bisschen. Und du hast gesagt, das wurde schon sehr früh festgestellt, eben weil deine Mutter gemerkt hat, okay, da ist irgendwas, du rollst mit den Augen und das ist ein bisschen komisch. Was passiert denn, wenn du so eine Epilepsie bekommst? Also was geschieht dann mit dir? Bekommst du dann Zuckungen oder wie äußert sich das dann bei dir?
Also bei mir ist die Epilepsie eine Absenzen-Epilepsie. Das heißt, ich habe nicht die klassischen Muskelverkrampfungen durch Adrenalinüberschüttung. Dies hat man nur bei einem Grand Mal epileptischen Anfall. Oder? Generell unterscheidet sich eine Epilepsie zwischen generalisierten und fokalen. Generalisiert heißt aufs ganze Gehirn betrachtet und fokal ist quasi nur auf eine Stelle. Also das bedeutet, glaube ich, im Deutschen aus dem Lateinischen punktuell. Und der große Unterschied ist, dass halt bei den Generalisierten die ganze Hirnfläche beansprucht wird und die Anfälle dadurch auch drastischer sind. Und bei einem fokalen Anfall sind sie halt nur in einem Bereich. Bei mir ist es der linke Frontallappen. Wer wen das interessiert, der kann einfach bei Google Gehirnregion eingeben, dann weiß er, was ich meine. Das ist quasi linke Vorderseite, also man sieht mich ja hier oben drin und da ist auch quasi das Merkzentrum von uns. Das heißt, also bei mir merke ich das im Alltag, indem ich mir manchmal keinen Namen merken kann, also dass da epileptische Anfälle daran.
Okay, und jetzt haben wir schon mal so ein bisschen so, ich sag mal, das medizinische Bild ein bisschen beschrieben und vielleicht auch mal so ein paar Fachbegriffe gehört, aber wir reden heute zusammen in diesem Podcast unter anderem, weil ich das auch super inspirierend fand, wie du damit umgegangen bist und wie du auch im Verlauf der Jahre so ein bisschen deine eigene Philosophie entwickelt hast, mit, ja, nicht nur damit umzugehen, sondern grundsätzlich eigentlich mit Problemen irgendwie in deinem Leben. Deswegen fand ich das ein passendes, super passendes Thema, hier im Podcast drüber zu sprechen, weil ich glaube, es ist einmal was, wo man einfach wenig sonst so drüber hört, außer man hat jetzt aktiv Fälle im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis. Aber es auch super interessant ist, wie du selber ja damit umgegangen bist. Und ich würde auch da gerne einfach mal ein bisschen wissen, wie ging das los? Ist so eine Epilepsie, mit der du diagnostiziert wurdest, ist das schon Grund genug, dass du quasi in eine andere Schule kommst oder sowas? Also bist du in eine ganz normale Grundschule gegangen? Wie ging so deine Kindheit los, nachdem diese Diagnose gefällt wurde?
Also ich war ja quasi noch im Kindergarten, als es diagnostiziert wurde und ich wurde halt dann eingeschult und am Anfang, also ich war auf normalen Grundschulen, ich war auf keiner Förderschule oder hatte auch keine Leistungsausgleiche, weil bei einer Epilepsie das etwas schwieriger ist, weil bei quasi einer Epilepsie, einem epileptischen Anfall, wo man Muskelstörung hat, quasi kann man ja sehen und nachweisen, dass der epileptische Anfall da war, aber bei meiner Epilepsie, der Absenz-Epilepsie, habe ich Bewusstseinsstörungen, das heißt, ich merke selbst nicht, dass ich einen epileptischen Anfall habe. Ich roll quasi meine Augen hoch und bin nicht ansprechbar. Und also am Anfang mit der Tabletteneindosierung war das ziemlich hart, weil der Arzt erstens nicht so gut Bescheid wusste, beziehungsweise nicht so gut spezialisiert war auf meine Epilepsie. Und zweitens steigt man bei einer Tablettendosierung bei chronischen Krankheiten meistens höher ein, damit man es runterdosieren kann. Und für ein kleines Kind sind die Tabletten beziehungsweise die Nebenwirkungen ziemlich hart.
Okay. Ich würde ganz gerne nochmal zu den Symptomen kommen, beziehungsweise du hast gesagt, du selber weißt gar nicht, dass du einen Anfall hast, aber also du rollst die Augen nach oben, aber wirst du ohnmächtig, fällst du dann irgendwie vom Stuhl oder bist du einfach nur, ja, ich weiß nicht, wie lange das dann geht, du bist dann einfach nicht ansprechbar oder also ist das, kann man das mit Ohnmacht beschreiben oder wie würdest du das beschreiben?
Mit Ohnmacht würde ich es nicht beschreiben, weil in der Ohnmacht hast du keine körperlichen Funktionen mehr. Meine körperlichen Funktionen funktionieren weiter. Das heißt, wenn ich Fahrrad fahre oder wenn ich schwimme, dann schwimme ich einfach weiter. Aber ich merke es selber nicht. Also mein Gehirn läuft weiter, aber ich hab nicht das Bewusstsein in dem Moment. Ich beschreibe es sehr gerne mit einfach AFK in einem Online-Spiel und das Spiel läuft weiter.
Ah, okay.
Also ich bin quasi weg, aber doch bin ich da.
Okay, also, und wie lange geht das dann? Also sind das 5 Sekunden, 10, 60? Wie lange dauert so ein epileptischer Anfall?
Also im EEG, beziehungsweise in den Anfällen, die ich im Alltag damals hatte, waren es kleine Sekundenanfälle, also mal 5 Sekunden bis ein bisschen mehr, auch 10 Sekunden. Und 2018, glaube ich, hatte ich meinen 30-Sekunden-Anfall. Und je höher die Zeit geht, quasi desto gefährlicher wird's, weil es können Hirnzellen absterben bei so einem epileptischen Anfall. Egal, ob es jetzt quasi ein Anfall ist, der nur eine Absenz ist oder die schlimmsten Anfälle sind eigentlich die Grand Mal Anfälle. Die spüren meistens so einen kleinen Effekt davor und dann versteifen sich die Muskeln und die kriegen die klassischen Zuckungen. In dem Fall gibt es eine so große Störung im Gehirn, dass zu viel Adrenalin ausgestoßen wird und dein Körper dich nicht mehr, also der Körper kann sich nicht mehr unter eigener Kontrolle bewegen und meistens sind auch die Opfer unter den ersten 2-3 Sekunden sind sie ohnmächtig, weil sie einfach so einen Adrenalinschock in ihrem Körper haben, dass sie es nicht anders hinkriegen.
Okay, aber bei dir ist es wirklich eher so, dass du, das finde ich total interessant, dass du sagst, du kannst weiter schwimmen zum Beispiel, ja, also das ist ja, das würde mir erstmal, wenn ich davon höre, dass es solche Zustände gibt, das würde mir erstmal Angst machen, dass man halt beim Schwimmen, weiß ich nicht, man kann ja dann wahrscheinlich nicht mehr wirklich kontrollieren, ob man geradeaus, runter oder hoch schwimmt oder sowas, also ist dir sowas beim Schwimmen zum Beispiel schon mal passiert?
Ich durfte im Schwimmunterricht eigentlich nie teilnehmen. weil es mir mein Arzt verboten hatte, weil ich keine gesonderte Aufsichtsperson hatte und die Schule das auch nicht gewährleisten konnte. Ich bin aber tatsächlich ein grandioser Schwimmer, also ich kann sehr gut schwimmen. Und in meiner dritten Klasse hat meine Mutter mich zu einem Schwimmverein, Jugend trainiert für Paralympics, dazugezogen und meinte, ja, das ist doch was für dich, weil ich auch mit meinen Großeltern war ich sehr oft schwimmen. Und ja, dann bin ich da schwimmen gegangen und wir haben, glaube ich, 2014 oder 2016 auch einmal Gold im Team gemacht. Das war sehr cool und nice. Dort habe ich tatsächlich meinen ersten besten Freund kennengelernt. Das ist der Jurek, den
Schau, ja, gehen raus.
Er hat eine Gleichgewichtsstörung, also er hat jetzt auch nicht die größte chronische Krankheit. Und ich konnte auch normal schwimmen, deswegen ging es halbwegs. Und über Jurek habe ich meinen jetzigen besten Freund Karl kennengelernt, der inzwischen mit mir gemeinsam in der Wohnung ist.
Auch nochmal ganz wichtig, da werden wir auch nochmal ein bisschen auf zu sprechen kommen. Aber hattest du schon mal so einen von diesen Anfällen, die ausgelöst wurden beim Schwimmen, irgendwie vielleicht dadurch, dass du schneller atmen musstest? Oder ist das dir noch gar nicht so passiert, dass du wirklich im Wasser quasi Bewusstseinsaussetzungen hattest?
Also, wenn ich welche hatte, dann habe ich sie nicht gemerkt. Also, ich bin noch nicht annähernd ertrunken, beziehungsweise irgendwie in die Situation gekommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich beim Schwimmen 1-2 Sekunden mal nicht da war. So, das kann gut passieren, aber ich habe es halt dann nicht gemerkt.
Wir sind heute ein bisschen flexibler, was die Fragen aus dem Chat und von Instagram anbelangt. Deswegen würde ich direkt mal die reinnehmen, die gerade drin steht. Da wird nämlich vom saugeilen Dorsch gefragt, was passiert eigentlich, wenn das während des Fahrradfahrens oder dem Straßenverkehr vorkommt? Darf man daran überhaupt teilnehmen? Also darfst du einen Führerschein machen oder Fahrrad fahren?
Gute Frage. Erstmal Shoutouts. Ja, ich darf tatsächlich nur den Führerschein machen, wenn ich 2 Jahre anfallsfrei bin. Das bin ich jetzt. Und ich bin auch medikamentös nicht mehr eingestellt. Das heißt, ich nehme keine Medikamente mehr, auch seit 2 Jahren. Und ja, mir geht es damit gut. Ob man den Führerschein macht oder nicht, das ist dann im Endeffekt jedem selber überlassen. Aber ich sehe da für mich auch eine gewisse Eigenverantwortung. Und vor diesen 2 Jahren hätte ich den Führerschein auch nicht gemacht.
Und also, wie siehst du das mit Fahrradfahren? Und,
Fahrradfahren, ich bin mein Leben lang Fahrrad gefahren. Natürlich habe ich mich ab und zu mal gepackt, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das eine Epilepsie war oder nicht. Das Ding am Fahrradfahren ist, theoretisch, wenn ich einen epileptischen Anfall habe, einen Absenzenanfall, ist es so, dass ich einfach weiterfahre und in ein Auto oder in einen Baum krachen könnte.
Okay, schon krass. Also das ist schon krass, schon eine krasse Gefahr, die davon ausgeht.
Irgendwie. Und ja, und beim Führerschein beziehungsweise beim PKW-Fahren ist das halt genauso, man fährt einfach weiter. Also es gab vor 2 Jahren, glaube ich, gab es einen sehr großen Unfall, wo der Fahrer auf einen epileptischen Anfall plädiert hat. Und seitdem sind die Bedingungen tatsächlich auch verschärft worden dafür. Ich darf zum Beispiel im Arbeitsleben jetzt auch erst nach 5 Jahren ohne Medikamenten verantwortliche Position besetzen. Das heißt, aufpassen von Kindern, Teenagern, sonst was, weil es ansonsten einfach nicht sicher ist und weil man dann auch nicht die Verantwortung gewährleisten kann.
Okay, also gerade die Regelungen für den Straßenverkehr oder für den Führerschein scheinen schon sehr speziell geregelt zu sein, beziehungsweise auch so ein bisschen von Geschehnissen aus der Vergangenheit eben beeinflusst. Super interessante Themen, auch die, wo man sich, glaube ich, gar nicht so erst, wo man nicht so richtig direkt drauf kommt. Deswegen auch vielen Dank für die Frage auch nochmal. Ich würde ganz gerne mit dir so ein bisschen in die Schulzeit zurückgehen. Wie war das quasi für dich in der Anfangszeit, sag ich mal, jetzt vielleicht in der Grundschule hat man noch nicht so mega viele Erinnerungen, aber vielleicht auf der weiterführenden Schule, wie ist sowas? Wird sowas direkt der ganzen Klasse mitgeteilt? Also ist was irgendwie da direkt, wo die Lehrerin sagt, so hey, das solltet ihr wissen, oder ist das eher entspannt und man geht da rein und erzählt das dann halt mal in der Pause oder sowas? Wie wird damit in der Schulzeit umgegangen?
Also in meiner Grundschule war es halt so, dass ich ab und zu bei Diktaten, also ich hatte eine sehr strenge DDR-Deutschlehrerin und die war noch nicht so aufgeschlossen zu dem Thema, beziehungsweise wusste auch meiner Meinung nach gar nichts davon. Mhm. Also es war in der zweiten, dritten Klasse. Und ich hatte da teilweise Diktate, wo ich eine Zeile ausgelassen habe und dann im nächsten Satz einfach weitergeschrieben habe und es aber gar nicht gemerkt habe. Und dadurch habe ich dann auch teilweise schlechtere Deutschnoten bekommen. Aber das ist mir dann in den höheren Klassen nicht mehr so passiert, weil es auch zu der Zeit daran lag, dass ich halt so stark medikamentös eingestellt war. Also ich habe sehr starke Tabletten bekommen, einfach um zu sehen, ob die anschlagen. Und ich hatte 10 Stunden Schlaf und habe dann nochmal 4 Stunden in der Schule geschlafen, weil ich also mein Körper konnte nicht mehr.
Okay, also diese Medikamente haben so krasse Nebenwirkungen, dass sie dich so müde gemacht haben.
Ja. Okay. Also es gibt tatsächlich nur wenige Forschung darüber und es gibt auch relativ wenig Medikamente. Die Forschung wird immer weiter betrieben, weil es immer ein häufigeres Problem wird, beziehungsweise werden kann, weil auch Leute ohne Epilepsie, die es vielleicht jetzt im Chat nicht wissen, man kann auch im Alter durch Absterben von Zellen epileptische Anfälle bekommen. Und als Epileptiker zählt man, wenn man innerhalb von 10 Jahren 2 Anfälle hatte, die länger als 60 Sekunden.
Okay. Und wie war das mit den Mitschülern? Also hattest du da Freunde, die das auch mit verstanden haben? Wie wurde das so generell aufgefasst? War das was ein bisschen schwierig war? Also was war das für eine Situation?
Also in der Grundschule hatte ich sehr viele Freunde und ich bin eigentlich immer relativ offen mit dem Thema umgegangen. Aber in der Gesamtschule wurde ich einfach, weil ich einen sehr schlanken Körper habe, auch weil die Medikamente Appetitverlust verursacht haben bei mir und ich weniger gegessen habe und weniger zunehmen konnte, wurde ich halt teilweise gemobbt. Also mein Sprechstil, wie vielleicht manche merken, ist auch ein bisschen langsamer, beziehungsweise ich muss zwischendurch auch mal nachdenken und darüber wurde sich halt lustig gemacht und echauffiert. Und das ist aber dann nach der 10. besser geworden, beziehungsweise da ist halt ein sehr großes Verständnis dafür entgegengebracht worden und ich bin immer offener zu dem Thema geworden. Aber im Allgemeinen habe ich meist meiner ganzen Klasse das mitgeteilt, einfach nur damit sie es wissen, um im Notfall halt zu handeln.
Okay, das ist auch nochmal ein gutes Stichwort eigentlich, weil ich glaube, lass uns das auch gerne direkt ansprechen. Wie geht man damit um, wenn jetzt jemand in meinem direkten Umfeld eine epileptische Attacke haben sollte? Also was sollte ich dann tun? Ich meine, in deinem Fall kann ich es wahrscheinlich von außen gar nicht so richtig mitkriegen, aber angenommen, ich bekomme es mit. Gibt es irgendwas, was man dann in dem Fall tun sollte oder auch vielleicht nicht tun sollte?
Also wenn jemand den klassischen großen Anfall hat, mit den Muskelverkrampfungen, dann sollte man harte Gegenstände, Möbel, alles von dieser Person wegräumen, möglichst selbst Distanz bewahren, weil diese Person hat sich nicht mehr unter Kontrolle und verletzt einen eventuell auch selbst, beziehungsweise wenn man die Person festhält, kann es passieren, dass sich ein Gelenk ausrenkt, beziehungsweise auskugelt und verschiedene andere Sachen. Wenn es möglich ist, Gardine, Stofftuch, Seil irgendwie zwischen die Zähne der Person packen, weil es kann immer wieder passieren, dass sich die Person auf die Zunge beißt, beziehungsweise sich die Zähne ausbeißt und an den Sachen verschluckt beziehungsweise verblutet und dann vor Ort noch stirbt, weil weil es schwer, also ja, der Körper hat sich nicht unter Kontrolle und der Kiefer kann mit diesem Adrenalinschub bis zu 3 Tonnen, glaube ich, zerquetschen und
oh, krass. Ja.
Also unser Kiefer ist unser kräftigster Muskel und wenn da mal ein Finger zwischen ist, wenn man einem Epileptiker helfen möchte, dann ist der sehr schnell ab.
Oh krass, okay. Also wird so viel Kraft freigesetzt in diesen Momenten.
Das ist wirklich das Maximum des Adrenalins, das dein Körper meist ausschütten kann. Und diese hektischen Bewegungen und dieser Überschub von dem Adrenalin, der zerstört halt auch teilweise Hirnzellen, beziehungsweise ja, der Körper kommt einfach damit nicht klar und wird wahrscheinlich bleibende Schäden erhalten. Vor allem bei längeren Anfällen. Also alles über einer Minute, sage ich mal.
Okay, aber man sollte die Leute jetzt nicht festhalten oder festbinden oder sowas oder versuchen, diese Bewegung einzuschränken?
Nein, nein, weil die Person kann sich immer noch quasi selbst verletzen und festhalten, das ist nicht möglich. Also wenn man jetzt kein 200 Kilo Tier ist, was irgendwie 2 Meter groß ist, und 1,50 Meter breit, dann schafft man das nicht. Also,
okay.
Das,
ja. Okay. Wie war das dann in den Zeiten, wo du auch anscheinend ja auch ein bisschen drunter gelitten hast, beziehungsweise dadurch, dass du ein bisschen langsamer gesprochen hast oder gesagt hast, du warst häufiger müde, bist du halt, also klar, in Pubertät kommen halt Kinder darauf, sich gegenseitig auch dafür aufzuziehen. Wie bist du selber so damit umgegangen? Also hat es dich das hart getroffen? Hattest du irgendwie einen Rückhalt zu Hause? Wie bist du mit der Ausnahmesituation, sage ich jetzt einfach mal, umgegangen?
Also ich habe mich damals tatsächlich ziemlich zurückgezogen und ich habe auch meinen Notenstand verschlechtert, einfach weil ich dazugehören wollte und deswegen tatsächlich, glaube ich, auch das Abi nicht geschafft, einfach weil ich zu dem Zeitpunkt war ich dumm und wollte einfach zur groben Masse gehören. Also in den heutigen Zeiten kann ich sagen, damals war ich ein bisschen dämlich, dass ich mich dadurch runterziehen lassen habe, aber in der Situation kann ich mich da auch noch komplett verstehen. Und als ich diesen 30-Sekunden-Anfall hatte in dem EEG, war ich eine Woche krank und da hatte ich heftige Depressionen und es ging mir echt nicht gut. Und zu der Zeit hatte ich auch zwischenzeitlich einmal diesen Gedanken, was wäre, wenn du dir jetzt einfach das Leben nehmen würdest.
Oh, krass.
Diesen Gedanken hatte ich einmal und den Gedanken, hoffe ich, habe ich nie wieder, weil es war zwar nur der Gedanke, aber trotzdem war es ein krasses Gefühl und man hat sich echt nutzlos gefühlt. Und das Krasse an meiner Epilepsie ist, ich merke es nicht. Das heißt, es ist etwas da, was ich nicht sehen kann, was ich nicht fühlen kann, was ich nicht schmecken kann. Und für jeden, der sich nicht reinversetzen kann, das macht enorme Angst. Und früher konnte ich damit auch nicht umgehen. Also es gab Momente, wo ich echt nicht mit meinen Eltern drüber gesprochen habe, wo ich einfach nur in meinem Zimmer war, paar Games gespielt habe mit meinen besten Freunden, die irgendwie mir Zugang gewährt haben zu sozialen Kontakten und mit denen ich einfach sprechen konnte über Themen, über die ich mit meinen Eltern damals nicht sprechen konnte, weil ich teilweise das Gefühl hatte, ich werde bevorzugt von meinen Eltern, weil ich einfach Epileptiker bin und das hat mir nicht sehr gut gefallen. Mhm. Also
Wie meinst du das? Du hast das Gefühl, du wurdest bevorzugt. Also in dem Sinne, was bedeutet das?
Also ich glaube, mein Vater kommt teilweise immer noch nicht ganz damit klar, dass ich Epileptiker bin. Er sagt es jetzt nicht klar raus, aber es gibt Teilbereiche, wo er sich nicht so informiert, wie ich es von ihm erwarte. Und es gibt auch Bereiche, wo er bei Familienfeiern dann sagt, ja, pass doch auf deine Epilepsie auf, du weißt doch, was passiert. Und mein Vater ist generell ein sehr schwieriger Mensch. Ich habe auch momentan ein paar Probleme mit ihm, aber darum geht's jetzt nicht in diesem Podcast. Also okay. meine Mutter tatsächlich ist eigentlich immer sehr gut damit umgegangen. Also sie hat versucht, mir halbwegs einen normalen Eindruck zu geben. Und das würde ich für meine spätere Erziehung beziehungsweise meinen späteren Lebensweg und auch den Leuten, die jetzt zuhören, mitgeben, falls ihr ein chronisch krankes Kind habt oder ein Kind, was einfach eine Behinderung hat, geistig oder körperlich, behandelt es wenigstens teilweise so, als wäre es ein normales Kind, weil zu spüren täglich, dass du irgendwie eine Epilepsie hast und anders bist, das macht einen ziemlich fertig. Und es, also für meine Psyche war es damals nicht gut. Ich war einmal beim Psychologen und auch einmal bei einer psychologischen Beratung mit meiner Mutter, weil wir uns auch einfach verkracht haben, weil ich nicht mehr geredet hatte und meine Mutter nicht wusste, wie sie mit mir umgeht. Und mittlerweile verstehen wir uns sehr gut. Und ich bin meiner Mutter da auch sehr, sehr dankbar. Meine Lieblingserinnerung mit meiner Mutter ist die Arzttermine, wo sie sich jedes Mal einen Tag freigenommen hat von der Arbeit. Und nach dem Arzttermin durfte ich mir gegenüber von dem Krankenhaus, da war ein Lidl und da durfte ich mir immer einen Maxi King und einen Joghurtdrink aussuchen und nice. meistens noch irgendwas Gebackenes, was da frisch gebacken ist, beziehungsweise aufgetaut und dann in den Backofen. Und dann sind wir zur S-Bahn gelaufen und sind einfach nur in die S-Bahn eingestiegen und dann habe ich meinen Maxi King und den Joghurtdrink getrunken und wir sind erstmal nur S-Bahn gefahren und als Kind S-Bahn fahren und Maxi King und Joghurtdrink, das war mein absolutes Highlight und ich bin meiner Mutter sehr dankbar, dass sie zu den Terminen, wo sie erscheinen konnte, auch immer da war.
Cool. Das klingt auch nach einer richtig schönen Erinnerung irgendwie. Ich habe es auch richtig vor mir, das Bild. So, deswegen, ich finde es einen richtig schönen Moment, den du da beschreibst. Das ist echt cool. Und ich glaube, das ist ja auch eine der Herausforderungen, sage ich mal, für die Eltern, in dem Moment irgendwie auch gut damit umzugehen. Ja, also hättest du dir vielleicht auch manchmal gewünscht, dass deine Eltern dich fragen, so, hey, thematisieren wir das zu häufig oder sollen wir das anders umgehen? Also in dem Sinne, dass du sagst, hey, ich finde es gut, also man sollte diese Person so normal wie möglich behandeln. Hättest du dir gewünscht, dass man da ein bisschen häufiger mal nachfragt, wie du das siehst oder wie du dir wünschst, dass damit umgegangen wird?
Ja, teilweise hätte ich es mir gewünscht, aber generell als Kind kann ich von mir sagen, ich wollte nie gern über das Thema reden. Ich habe meine Epilepsie in meiner Kindheit oft gehasst und mittlerweile kann ich aber sagen, dass ich sehr zufrieden damit bin, dass ich Epileptiker bin. Also es gibt sehr viele positive Aspekte, die ich dadurch erfahren habe und die einfach prägend waren für mein Leben und die mich auch in meinem Charakter verändert haben. Und
was waren das für positive Aspekte? Also was verbindest du Positives mit dieser Krankheit?
Also ich habe meine beiden besten Freunde halt, wie gesagt, dadurch kennengelernt. Das ist ein großes Highlight und mit denen bin ich jetzt noch befreundet. Wir sind inzwischen über 11 Jahre befreundet und das ist einfach eine Freude, die hat nicht jeder so. Also nicht jeder kann sagen, ich habe zwei beste Freunde, die ich irgendwie 11 Jahre kenne.
Ja.
Und Gesprächsthemen, also je nachdem, wie offen mein Gesprächsthema mein Gesprächspartner ist, je offener agiere ich auch mit meiner Epilepsie. Also ich erzähle dann auch gern mal, dass ich Epileptiker bin und dadurch hat man gleich ein Gesprächsthema und muss nicht den normalen Smalltalk führen, sondern kann sich auch auf dieser Ebene unterhalten. Und ja, ich hab auch durch meine beiden besten Freunde auch eine sehr große Freundesgruppe quasi kennengelernt, die auch treue Freunde sind und auch sehr gute Freunde. Und ja, also Gesprächsthema, ich mag es tatsächlich nicht, wenn man mich bemitleidet oder also gute Besserung ist zwar immer freundlich gewünscht, aber eine gute Besserung einem chronisch Kranken zu wünschen ist schwierig. Naja, ist schwierig. Das ist wie als wenn man einem geistig oder körperlichen Behinderten sagt, in 10 Jahren bist du geheilt. Das wird auch erstmal nicht so passieren.
Okay, du hast aber auch du hast trotzdem eine Schulausbildung genossen, du hast auch Abitur gemacht, also du hast gesagt, einmal hat das Abitur nicht geklappt, aber du hast es nachgeholt oder wie war das?
Ja, ich habe das normale Abitur nicht geschafft, ich habe ein Fachabitur in Wirtschaft und Verwaltung gemacht und habe in meinem Praktikumsbetrieb, das war DM, habe ich sehr viele nette Leute kennengelernt, sehr viel Menschenkenntnis mitgenommen und auch ein halbwegs gutes Fachabitur abgeschlossen.
Okay, also du hast auch damit du hast es auch hinbekommen, die Schullaufbahn sozusagen in der Hinsicht zu beenden.
Ja.
Und du studierst jetzt, oder ich glaube, als wir gesprochen haben, du hast schon mal erzählt, dass du mittlerweile gerade wieder arbeiten möchtest und aktuell nicht mehr studierst, aber hast da quasi einen ganz, normalen Weg genommen.
Ja.
Okay.
Soweit schon. Ich habe beim Studieren halt, ich habe mein Studium abgebrochen, das ist richtig, und möchte halt gerade arbeiten, aber momentan wegen Corona ist das ein bisschen schwierig mit den Einstellungen, sage ich ganz ehrlich.
Ja.
Studieren hat mir, also teilweise hat meine Leistung gefehlt, also in technischer Mechanik sind bei uns im ganzen Studiengang 47% durchgefallen, weil es ein duales Studium war und wir auch in 6 Semestern quasi, also nee, wir machen in 1,5 Jahren 6 Semester durch und das war einfach zu viel Stress für mich. Und ich habe auch gemerkt, die Stimmung in der Uni war so, dass ich teilweise Flashbacks von früher hatte, dass es mir einfach in der Schule nicht so gefällt. Und ich einfach gemerkt habe, dass ich mehr arbeiten möchte. Und ja.
Das ist ganz witzig. Ich glaube, da sind wir beide sehr, sehr ähnlich. Also mir ging es tatsächlich, in der Schulzeit kam ich eigentlich immer ganz gut mit der Schule klar, aber ich hatte nicht das Gefühl, weil ich jetzt besonders fleißig war, sondern weil ich irgendwann so ein bisschen gecheckt habe, was die von einem wollen. Ne? Also wenn man so merkt, so okay, ich muss mich einmal die Stunde melden, dann kriege ich mindestens eine 2 in der mündlichen Note. Und wenn ich eine Woche vor der Klausur anfange, ein bisschen zu lernen, dann passt das schon. Also ich war auch ein bisschen glücklich in der Hinsicht, dass die Schulzeit gut für mich lief, aber ich habe mich nie so wohl damit gefühlt. Und als es dann eben auch zum Studium losging, war es bei mir eigentlich ähnlich, wie du es gerade beschreibst. Man sitzt dann da und denkt sich so ein bisschen so, irgendwie passiert mir hier zu wenig oder ich möchte gerne was anfangen und was machen. Und die Tage, die ich gearbeitet habe, das war für mich immer schon eigentlich der Beweis, dass die Arbeitswelt der Ort ist, wo ich so schnell wie möglich hin will, wo ich sagen kann, hey, ich möchte meine Tage so verbringen. Haben wir auch letzte Woche viel mit Maxim drüber geredet, über das Thema Arbeiten und Studieren und Schule. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, was du da erzählst. Ich glaube, an dem Tag, wo wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, da lagst du gerade im Krankenhaus und hattest gerade den noch einen EEG-Test oder sowas hinter dir. Kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie das gelaufen ist, was sich da für dich herausgestellt hat? Genau, vielleicht können wir da noch mal drauf eingehen.
Mittlerweile ist der Krankenhausaufenthalt, glaube ich, 3 oder 4 Wochen her. Nee, am 16.04. wurde ich eingeliefert und für 1,5 Wochen war ich da. Dort musste ich ein 72-Stunden-EEG machen, weil beim normalen EEG ja nur 45 Minuten erfasst wurden. Und ich hatte da auch quasi ein MRT, wo mein Gehirn einfach mal durchgescannt wurde und geguckt wurde, ob man die Epilepsie dort sehen kann. Und da hat sich halt herausgestellt, dass ich teilweise Verlangsamungen hatte im Atembereich, aber ich hatte keinen epileptischen Anfall in den 72 Stunden. Und man hat auch herausgefunden, also vorher wurde angenommen, dass ich einen generalisierten Anfall auf mein ganzes Gehirn hatte, einen Absonzenanfall, und erst da kam quasi raus, dass ich eine fokale Genese, also eine punktuelle Epilepsie auf einem Bereich habe, und das ist bei mir der linke Frontallappen. Und dementsprechend hätte ich damals auch anders behandelt werden müssen, weil es ist quasi eine komplett andere Art der Epilepsie. Und hätte ich einen Anfall in diesem Krankenhaus gehabt, hätte mir die Ärztin 2 Möglichkeiten eröffnet. Und die eine Möglichkeit, da kam es erstmal zu diesem Gespräch hier heute, die hatte ich dir auch erzählt. Das war die Gehirn-OP, die sie mir vorgeschlagen hatte. Und die zweite Möglichkeit wäre dann halt die medikamentöse Einstellung auf Lebenszeit. Und ich wusste nicht wirklich, was ich quasi wollen würde, weil eine Hirn-OP wäre halt sehr, sehr drastisch gewesen. Und da kann auch was schiefgehen und da kann man auch dran sterben, weil Hirnblutungen passieren halt auch mal bei einer OP. Und das kann man leider nicht ausschließen. Und Blut im Gehirnzentrum ist nicht gut, weil ja, das muss auch raus, ansonsten gerinnt es und es passieren quasi.
Ist nicht ganz risikofrei auf jeden Fall.
Aber ich hätte tatsächlich die Gehirn-OP genommen, weil ich 2018 festgestellt habe, dass mein Körper keine Medikamente mehr nehmen möchte. Also mir ist permanent schlecht geworden, wenn ich meine Medikamente genommen habe. Ich hatte Magenschmerzen auch sehr oft in der Kindheit und ich vermute, dass es an den Medikamenten lag. Und es hat sich halt immer wieder gezeigt und dann habe ich die Medikamente irgendwann selbst abgesetzt und tatsächlich in den EEGs war es dann auch gut und ich hatte mit meinem Arzt dann auch drüber geredet, weshalb es auch für ihn in Ordnung war und
Das heißt, es hat sich quasi ein bisschen von selber geheilt. Also ist das quasi der Zustand, wenn du sagst, du hast die Anfälle nicht mehr. Also spricht man davon dann, dass du kein Epileptiker mehr bist quasi?
Dass die Epilepsie geheilt ist, da kann man erst nach 10 Jahren davon sprechen. Und da müssen, wie gesagt, 5 Jahre anfallsfrei ohne Medikamente erfolgen und 5 Jahre können einfach so. Also, und ich habe bisher 2, das heißt, in 8 Jahren kriege ich vielleicht einen Attest, dass ich anfallsfrei bin, beziehungsweise zu 98% geheilt, weil kein Arzt dir bestätigt, dass du zu 100% geheilt bist, weil das einfach versicherungstechnisch, ansonsten könntest du halt den Arzt verklagen, wenn er dir das schriftlich gibt.
Da steht auch direkt schon eine Frage dazu im Chat von Wislo. Kann man dazu quasi einen neuen Anfall jetzt damit ausschließen oder ist das Risiko quasi immer noch gegeben aktuell?
Also das Risiko besteht. Na klar, ist die Chance, dass ich einen epileptischen Anfall nach 2 Jahren anfallsfrei bekomme, etwas geringer. Aber man muss dabei sagen, dass die 2 Jahre, also ich gehe alle dritte Jahr zum Arzt und habe dann EEG und jetzt das 72-Stunden-EEG. Aber das sind halt nur einzelne Tage. Also 2 Jahre anfallsfrei sagt jetzt auch nichts über die Jahre beziehungsweise dein gesamtes Leben aus. Es ist erstmal schön, weil du die Erlaubnis für Führerschein und arbeitsversicherungstechnisch Erlaubnisse bekommst. Aber man kann nie zu 100% davon ausgehen, dass man von der Epilepsie geheilt ist.
Okay.
Weil, ja, die EEGs sind nur kurze Zeitabschnitte, die nicht übertragbar sind auf die ganzen Tage.
Okay, interessant. Und du hast gerade erwähnt, dass quasi durch diese Diagnose, die jetzt eben neu aufgestellt wurde, festgestellt wurde, dass deine Epilepsie eine andere ist, als die ursprünglich diagnostiziert wurde. Also du bist eigentlich vor 17 Jahren mit Epilepsie diagnostiziert worden, aber mit einer falschen Form, die dann dementsprechend auch falsch behandelt wurde. Verstehe ich das richtig?
Ja, also ich hätte teilweise andere Medikamente bekommen müssen, aber da sich die Epilepsieformen sehr ähnlich sind, also man kann schwer unterscheiden, ob es jetzt ein generalisierter oder ein fokaler Anfall ist. Und ich nach meinem ersten Spezialisten bei mittlerweile 3 sehr guten Ärzten war, wurde ich, glaube ich, relativ gut behandelt und dadurch jetzt auch hoffentlich 2 Jahre anfallsfrei.
Okay. Ja. Ärgert dich das ein bisschen? Also wenn du jetzt dir vorstellst, dass man dich vielleicht schon viel früher hätte anders behandeln können, dass du sagst, blöd, dass so spät erst erkannt wurde? Oder ist das was dich cool oder entspannt lässt? Wie siehst du das?
Also ich glaube, dass sich der Arzt von damals besser informieren hätte können. Aber ich nehme es ihm insofern nicht übel, dass dieser Arzt bestimmt 100, 200 Patienten pro Tag hat, beziehungsweise alle 2 Tage. Und teilweise man nur den Aktennamen liest und keine wirkliche Bindung zu dem Patienten hat. Und der Bereich der Epilepsie, also man kann die Verlangsamung der Gehirnströme bzw. Aussetzer messen. Das geht mittlerweile, aber man kann eine Epilepsie an sich nicht hundertprozentig nachweisen. Also es geht nicht. Eine Epilepsie an sich ist momentan noch nicht messbar. Und also der Fortschritt der Pharmazeutik und generell meine Behandlung. Ich glaube, jeder Arzt versucht das Beste für seine Patienten einzurichten, und ich glaube auch, dass er sein Bestmögliches gegeben hat, auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig richtig war.
Okay, finde ich sehr, sehr nobel, muss ich tatsächlich sagen, irgendwie an der Stelle zu sagen, okay, ist natürlich, ärgert mich das natürlich ein bisschen, beziehungsweise es wäre natürlich schön gewesen, wenn der Arzt sich besser informiert hätte, aber da auch irgendwie so viel Empathie aufzubringen, das finde ich mega, mega groß, also wirklich super, und, super respektabel.
Und jeder Arzt macht in seiner Laufbahn früher oder später einen Fehler, und wenn ich der eine von 1000 bin, der jetzt nach 14 Jahren sagen konnte, ja, ich bin anfallsfrei, dann bin ich froh, dass ich der eine von 1000 bin, der eine Fehler, der nicht einem anderen Menschen zugefügt wurde.
Okay, super nobel auf jeden Fall. Finde ich super, super respektabel. Im Gespräch vorher haben wir auch schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie du grundsätzlich mit Problem umgehst, weil dadurch, dass du natürlich auch ein bisschen ja in Verbindung geraten bist mit einer gewissen anderen Art und Weise von Problemen, die viele Leute vielleicht nicht so erlebt haben, hast du vielleicht dir ein bisschen was entwickelt. Wie würdest du sagen, gehst du heutzutage mit Sachen um, die dich stören, oder so eine Sache, wie du gerade erzählt hast, so ein bisschen, wie gehst du damit emotional um, oder was ist so deine Art und Weise, Probleme anzugehen?
Also ich bin ein sehr empathischer Mensch, also ich kann mich sehr gut in Leute reinversetzen, und generell, wenn ich ein Problem in meiner Vergangenheit, in der aktuellen Gegenwart oder in meiner Zukunft sehe, dann versuche ich mir einmal im Monat zu überlegen, wie kann ich das Problem quasi in der Gegenwart oder in der Zukunft lösen für mich, und wie möchte ich damit umgehen, und dadurch, dass dann ähnliche Situationen reinkommen, bin ich nicht mehr so überrascht von manchen Sachen und kann besser darauf reagieren, beziehungsweise habe schon so eine Vorahnung, was ich machen möchte und wie ich mich entscheiden werde.
Schreibst du das eigentlich irgendwie auf? Also hast du irgendwie eine Art und Weise von Tagebuch oder sonst was, die du führst, oder sind das alles Gedanken, die du einfach so für dich führst?
Nee, tatsächlich gehe ich das meiste im Kopf einfach durch, weil dadurch merkt sich das Gehirn das irgendwie, und man verinnerlicht gleich so ein bisschen den Umgang. Aber wer es ausprobieren möchte, dem würde ich empfehlen, dass er das mit einem kleinen Buch irgendwie aufschreibt, dass er ein paar Probleme aufschreibt, die er in dem Monat hatte und die er am Ende gelöst hat, und ob er zufrieden ist mit der Lösung, wie er es gelöst hat und wie er in Zukunft mit solchen Situationen umgehen würde. Bei mir zum Beispiel, also ich weiß noch nicht hundertprozentig, weil in meiner Familie auch Epileptiker sind, ob meine Epilepsie genetisch vererbbar ist, und abhängig davon überlege ich, in meiner Zukunft eventuell keine eigenen Kinder zu haben. Trotzdem möchte ich 2 oder 3 Kinder und würde auch gern adoptieren, weil ich der Meinung bin, egal was ein Kind hat oder wie es damit umgeht, also die Kinder, die in Waisenhäusern sind, haben meist keine Eltern, die sie dabei unterstützen, und haben keine Menschen, mit denen sie reden können, und außerdem kriegen sie jeden Tag das Gefühl vermittelt, ja, ich habe keine Eltern, ich bin hier alleine, und Meine Familie sind halt die weisen Kinder, die jetzt sonst noch da sind.
Okay. Finde ich auch eine coole, einen coolen Ansatz, auch zu sagen, so, hey, ich wäre auch bereit dafür, irgendwie zu adoptieren und hab Lust dazu. Also du hast auf jeden Fall den Wunsch zu sagen, so, hey, ich will gerne Kinder erziehen. Verstehe ich das richtig, dass du auch sagen würdest, du würdest auch gerne Kinder mit einer chronischen Krankheit adoptieren? Oder wäre das, also wenn das so wäre, fändest du das gut oder würdest du darüber freuen? Oder wäre dir egal, ob das der Zustand wäre oder nicht?
Mir wäre es tatsächlich egal. Weil von meinem einen besten Freund, der hat auch einen Down-Syndrom, Bruder quasi, der klein ist, und hat auch einen anderen kleineren Bruder, der ADHS hat. Mhm. Und beziehungsweise, ich glaube, es wurde nicht nachgewiesen, aber ja.
Okay.
Die Mutter ist Ärztin und der Vater hat auch einen sehr geschätzten Beruf, und die gehen mit dem Kind sehr gut um und händeln das auch sehr gut. Und ich bin der Meinung, ob ein Kind eine chronische Krankheit, eine Behinderung, geistig oder körperlich hat, als Elternteil, ja, es ist teilweise schwieriger, vielleicht damit umzugehen und vielleicht auch nicht für jeden Mann gemacht. Aber mir ist das tatsächlich egal, weil man ein Kind wegen seiner Krankheit nicht weniger liebt. Im Endeffekt, wenn man sich dazu entschließt, ein Kind zu adoptieren oder ein eigenes Kind zu zeugen, dann nimmt man das Kind, egal mit was für Macken und so. Also es gibt ja keinen Weg zurück, es gibt ja keine Escape-Taste, wo man den Spielstand neu laden kann. Das
ja, man macht, was man macht, ne? Man ist einmal, man geht rein ins Game und dann muss man auch durchspielen. Ich würde eine Frage noch dran nehmen, die auf Instagram und im Twitch-Chat auch reinkam. Und zwar zur Frage, wie oft fehlt dir die Epilepsie-Warnung bei Games oder Filmen? Also ich denke mal, saßt du schon mal vor irgendwelchen Spielen oder vor irgendwelchen Filmen, wo du dir dachtest, also bei dir war es ja jetzt nicht der Fall, dass du davon wirklich einen Anfall bekommen könntest durch Blitze oder durch Lichter. Aber saßt du manchmal da und dachtest dir so, ich glaube, jemand, der diese Art von Epilepsie hat, der hat damit ein bisschen ein Problem? Oder wie siehst du das?
Also ich bin der Meinung, dass die Epilepsie-Warnung im Endeffekt, ich würde es nicht überflüssig nennen, aber die meisten Epileptiker, die jetzt irgendwelche Spiele spielen oder Videos gucken, die es auch wissen, die gucken es einfach nicht, beziehungsweise passen ihr Leben dazu an und machen halt andere Sachen. Und ich glaube, wenn Eltern noch nicht wissen, dass ihr Kind Epileptiker ist und diese Warnung kommt, werden sie mit ihrem Kind auch nur, wenn das Kind einen Anfall hat, zum Arzt rennen und es untersuchen lassen. Also vorher wird halt nichts passieren.
Okay.
Und bei Ego-Shootern und das ganze Disco, da müssen einfach dann Eltern die Übersicht haben übers Gaming, beziehungsweise man muss einfach herausfiltern, wie die Epilepsie ausgelöst wird, und je nachdem muss man sein Leben anpassen.
Und
also ich mach ab und zu auch Sport mit meinem besten Kumpel. Wir gehen ab und zu joggen. Ich hab's in letzter Zeit ein bisschen schleifen lassen, aber trotzdem, das geht alles, weil sich mein Körper quasi reguliert. Ich wärme mich auf, beziehungsweise bin ich direkt am Ende, und dann geht das auch. Aber Es gibt Leute, die krasser auf ihre Ursachen reagieren und die dann direkt quasi eine Hektik.
Ja, das wäre nämlich, ja.
Die dann direkt eine Reaktion haben. Ja.
Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, inwiefern du dich selber einschränkst, beziehungsweise dich halt auf irgendwelche Sachen vorbereitest, zu sagen so, okay, ich wärme mich beim Sport mehr auf oder guck, dass ich mich nicht so überstrapaziere, dass ich in diese Atemnot reinkomme. Also du achtest da schon viel aktiv drauf, zu sagen so, wie kann ich das umgehen?
Ja, also natürlich achtet man sehr aktiv selbst drauf, deswegen ist das auch, wenn ein Außenstehender sagt, ja, pass doch da mal auf, ist das etwas befremdlich, beziehungsweise klar machen sich diese Leute meistens Sorgen um einen, aber man lebt halt sein Leben damit und einem ist schon klar, was für Gefahren beziehungsweise ja, was für Risiken diese Krankheit birgt. Also ich glaube, ich habe auch noch nicht so viele Epileptiker außer mir kennengelernt, nur zwei Leute. Und ich glaube, jeder Epileptiker setzt sich sehr doll mit, beziehungsweise jeder chronisch Kranke setzt sich sehr doll mit seiner eigenen Krankheit auseinander. Also ich glaube nicht, dass da irgendwer nach einem Arzttermin, wo der Arzt sagt, du bist Epileptiker, sich uninformiert lässt. Vielleicht für die erste Woche, aber kein Leben lang.
Okay. Und wenn du auch schon gerade so ein bisschen angesprochen hast, zu sagen, so, wenn Leute sagen, hey, pass auf dich auf oder mach dies oder jenes, dass sich das manchmal ein bisschen gestört hat, weil du so ein bisschen die Meinung wahrscheinlich vertrittst, zu sagen, so, hey, ich kümmere mich schon ganz gut um mich selber. Und wenn jetzt jemand unnötigerweise sagt, ich soll mich so oder anders verhalten, ohne davon Ahnung zu haben, ist das was dich manchmal verletzt hat?
Es gibt schon Vorurteile beziehungsweise Sachen, die geäußert werden, die unpassend sind. Aber im Allgemeinen lasse ich dann das meist links liegen und sag ja, ich lebe jetzt seit 17 Jahren mit der Epilepsie und dann ist den meisten Leuten schon klar, ja. Der hat Erfahrung da drin, der weiß, was er macht.
Und eine Frage würde ich ganz gerne noch stellen, die hatte ich auch, glaube ich, schon damals bei dem ersten Gespräch gestellt. Wie stehst du zu diesen Dingen, wenn Leute das Wort behindert oder spast oder sowas als Beleidigung benutzen? Man kennt es ja meistens viel aus Rapmusik oder aus Videos oder sonst wo. Das ist ja, glaube ich, ein sehr, sehr geläufiger Begriff. Wie stehst du selber zu diesen Worten und wie gehst du damit um?
Also ich find Spaß, das ist einfach eine dumme Aussage und es tut mir leid für diese Aussage, aber das zeugt von einer eigenen geistigen Behinderung. Weil das ist einfach niveaulos, das macht man nicht und diese Person kann sich nicht mal im Annäherungsbereich reinversetzen, wie so ein Leben ist, welche Belastung man tragen muss und welche Konsequenzen das auch fürs Nachleben hat. Weil zum Beispiel bei mir, wenn ich eigene Kinder habe, bei meiner Familie hat das alle zwei Generationen ungefähr übersprungen und ich weiß nicht, ob ich meinen Enkelkindern das zutrauen möchte. So einfach den Umgang, weil ich nicht weiß, ob ich ihnen dabei helfen kann, weil man nie weiß, wie lange man lebt und ja, also behindert, sage ich ganz ehrlich, ich bin nicht behindert. Ich habe eine chronische Krankheit und wenn du dich weiter so aufregst, dann pass auf, dass du nicht selbst Epileptiker wirst. Also das Epileptiker, also ich zum Beispiel reiß auch ab und zu ein paar Witze über meine Epilepsie, das ist gar nicht schlimm. So, das nehme ich einfach auch mit Humor, weil ich denke, auch für die Leute, die Epilepsie haben und jetzt vielleicht zuhören, den würde ich empfehlen, geht offen mit dem Thema um, sucht euch Freunde beziehungsweise soziale Kontakte oder sprecht mit euren Eltern über Sachen, wo ihr einfach noch Fragen habt oder was euch bedrückt, teilt euch und ihr werdet sehr großes Interesse eigentlich zurückbekommen. Also es gab jetzt bei den Gesprächspartnern, die ich gewählt habe, gab es jetzt keinen, der sich nicht dafür interessiert hat.
Ja, ich finde es auch super interessant und ich freue mich auch richtig, dass du da so auf mich zugekommen bist und auch gesagt hast, ich würde ganz gerne mal drüber sprechen und ich finde es mega, mega wichtig und relevant. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und den Bock hattest, in den Podcast zu kommen und zu sagen, ich würde ganz gerne drüber sprechen. Bevor ich großartig die Abmoderation anfange und nochmal erzähle, wo man dich und uns auf Social Media finden kann, willst du irgendwas noch ganz gerne ergänzen oder abschließend zu dem Thema sagen für heute?
Also zum Thema Epilepsie, chronische Krankheiten, geistige, körperliche Behinderung, bin ich seit sehr langem der Meinung, dass im deutschen Schulsystem es schon sinnvoll wäre, wenn man einmal die Woche 45 Minuten hätte, wo man einfach aufgeklärt wird, quasi über Sachen wie, wie kann ich Menschen helfen, die gerade einen Schock haben, beziehungsweise einen Anfall. Also auch bei Diabetikern oder Leuten mit Tourette, die dann einen Anfall haben. Wie gehe ich damit um? Was ist moralisch vertretbar? Und ich bin der Meinung, das fehlt im deutschen Bildungssystem und das ist auch sehr wichtig, weil viel zu wenig Leute darüber Bescheid wissen und es eigentlich viel zu viele offene Fragen gibt, aber sich die meisten Leute, die Fragen haben, auch ja manchmal nicht gut genug darüber selbst informieren, einfach weil's ihnen dann wieder aus den Erinnerungen entfällt und sie gerade nicht dran denken, das mal zu googeln und sich zu belesen. Also Und ansonsten, meine Mutter hört wahrscheinlich den Podcast, deswegen wünsche ich einen schönen Muttertag nochmal. Und ich wäre damit durch.
Okay.
Gibt es noch ein paar letzte Fragen?
Ich glaube, wir haben alles aus dem Chat und aus Instagram drangenommen. Falls jetzt noch irgendwas reinkommen sollte, dann stelle ich sie gerne noch. Ansonsten würde ich mich auf jeden Fall mega bei dir bedanken, Anthony, dass du die Zeit genommen hast und wir zusammen schnacken konnten. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Abend heute.
Ja, ich danke dir. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend.
Okay, cool. Und ihr da draußen, ihr könnt tatsächlich auch Anthony auf Instagram folgen, wenn ihr Lust habt. Das ist unter dem Twitch-Stream verlinkt. Ansonsten kannst du es, glaube ich, ante-am-see, wenn ich es richtig erinnere, richtig?
Ja, ante-am-see. Das ist der Spitzname von meinem besten Freund. falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mich einfach an. Fragt einfach so. Also es gibt auch eigentlich kein Thema bei den Fragen, was ich nicht beantworten werde, wenn's jetzt nicht asozial gestellt ist. und ich glaube, mit asozial gestellten Fragen weiß der Chat Bescheid, was ich meine damit. Ansonsten, es hat mich auch sehr gefreut, darüber berichten zu können, weil ich der Meinung bin, dass viel zu wenig offen darüber geredet wird. Und dass es auch manche Leute gibt, die einfach sich allein fühlen, weil man vielleicht zu schüchtern ist, in so eine Gruppe zu gehen und da darüber zu sprechen. Und ich hoffe, ich konnte einen Mehrwert liefern und wünsche euch noch einen schönen Abend.
Nice. Vielen, vielen Dank, Mann. Ja, ich freue mich auch riesig. Also für mich war es auch einmal so das größte, längste Gespräch, was ich zu dem Thema überhaupt haben konnte. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Ihr da draußen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, falls ihr bei Apple Podcasts eine Bewertung da lasst oder bei Spotify oder YouTube einfach mal auf Folgen klickt. Vielen, vielen Dank, dass ihr den Bei mir zu Hause Podcast gehört habt. Ich bedanke mich vielmehr bei meinem Gast und verabschiede mich jetzt in einen wunderschönen Sonntagabend. Bis dahin.
Tschüss. Tschüss.
Bei mir zu Hause, bei mir zu Hause.